Kindergartenleiterin und irgendwann hat mein Weg dann eine andere Wende genommen und ich bin beruflich quasi ausgeschert und habe die längste Zeit meiner bisherigen Arbeitszeit ganz andere Dinge gemacht. Eine Sache, die mich seit ungefähr der Hälfte meines Lebens schon begleitet, ist eine Leidenschaft und ein Interesse am Nahen Osten oder ein bisschen weiter gefasst an der islamischen Welt. Ich hätte mir das lange selber nicht vorstellen können und bin da ganz unverhofft eigentlich dazugekommen. Früher hatte ich oft richtige Ängste oder auch Berührungsängste. Ich hatte früher auch türkische Kinder in der Schulklasse als Kind, aber da waren eigentlich wenig Kontakte. Und dieses Interesse ist erst eigentlich so gewachsen, als ich so 18, 19, 20 war und dann noch ein bisschen älter. Viele Reisen und Einsätze im Nahen Osten und in Nordafrika haben dieses Interesse angefeuert und geschürt und ich habe mich da immer intensiver damit beschäftigt und mehr damit auseinandergesetzt. Erst vor 2 Jahren war ich vor einige Wochen in einem syrischen Flüchtlingslager im Libanon und habe dort live meine Erfahrungen gemacht, nicht mit Flüchtlingen hier, sondern mit Flüchtlingen ganz nah an ihrem ursprünglichen Herkunftsland. Und das hat meinen Blick auf die Situation und auf die Dinge auch nochmal ganz verändert. Und ich komme da nachher im Gespräch sicher noch ein paar Mal drauf zurück. Ganz grundsätzlich mein Interesse an anderen Kulturen hat mich irgendwann dazu bewogen, berufsbegleitend noch ein Weiterstudium zu machen und ich habe ein Masterstudium angefangen und dann später auch abgeschlossen in interkulturelle Studien. Dann habe ich einige Jahre in der Türkei gelebt, auch ein islamisches Land, und habe mich dort auch weiter mit Sprache und Kultur beschäftigt und habe gemerkt, dass kulturell gesehen viele von diesen Ländern im Nahen Osten ganz ähnlich sind wie die Türkei. Ob man in Syrien ist, im Libanon, in Jordanien oder der Türkei, das unterscheidet sich sprachlich, aber kulturell gibt es da ganz viele Parallelen und Sachen, die ähnlich sind. Die letzten 7 Jahre habe ich in Korntal gearbeitet, an der Akademie für Weltmission. Das ist vorhin schon gefallen. Das ist eine Bildungseinrichtung für Menschen, die interkulturell, theologisch sich weiterbilden möchten. Viele Menschen, die zu uns kamen zum Studieren, waren entweder mit irgendwelchen christlichen Organisationen im Ausland oder haben auch interkulturell hier mit Menschen in Deutschland gearbeitet. Ich war dort zuständig für den Seminarbereich, hatte die Studienleitung dort für Weiterbildungsseminare, die keinen akademischen Abschluss hatten, sondern die jedem offen standen. Das war eine sehr spannende und tolle Arbeit und wir haben ein Weiterbildungsangebot in dieser Zeit auch entwickelt, eine Weiterbildung zum Integrationsbegleiter. Das ist eine Weiterbildung für Menschen, die ehrenamtlich oder dienstlich mit Migranten, mit Flüchtlingen, mit Asylbewerbern zu tun haben und sich einfach da noch ein bisschen mehr zurüsten und vorbereiten möchten. Das habe ich gemacht bis vor 2 Wochen. Am 1. März, also diese Woche, habe ich eine neue Arbeit begonnen. Also ich stehe noch ganz im Anfang, in der Einarbeitungsphase, in einem neuen Bereich. Ich arbeite seit dieser Woche und bin noch ein blutiger Anfänger in einer Einrichtung, die minderjährige unbegleitete Flüchtlinge in Gastfamilien vermittelt. In Deutschland gibt es ungefähr 60.000 minderjährige unbegleitete Flüchtlinge. Das sind in aller Regel Jungs zwischen 13 und 17 Jahren, die meisten, die ohne ihre Eltern hier in Deutschland gestrandet sind. Die kommen aus aller Herren Länder, aus Syrien, Afghanistan, Gambia, Irak, viele verschiedene Kulturen und Sprachen, Nationen. Und die kommen hier hin, die haben entweder die Eltern auf der Flucht verloren oder die Eltern haben sie losgeschickt, weil die Verhältnisse und das Leben daheim einfach untragbar war. Oft wird dann der älteste Sohn der Familie geschickt mit dem letzten Geld, das die Familie noch hat. Versuch dich durchzuschlagen, guck, dass du nach Westeuropa kommst und guck, dass du wenigstens irgendwie weiterkommst. Ich hatte schon sehr berührende und auch schwierige Situationen, mit denen ich diese Woche konfrontiert war. Und das ist mir sehr zu Herzen gegangen und hat mich nochmal auf einer ganz anderen Ebene berührt, weil es eben um Kinder geht. Ich bin gespannt, was mich da weiter noch erwartet. Ich werde nachher auch noch ein paar Takte am Ende dazu sagen. Ich kann Ihnen leider heute keinen gemütlichen Vormittag versprechen. Vielleicht klingt der Titel ja beschaulicher, als das Thema wirklich selber ist. Es ist kein leichtes Thema und für so einen Samstagmorgen, wo man sich vielleicht eigentlich gern gemütlich zurücklehnen möchte und das gute Frühstück verdauen, ist es vielleicht gar nicht so ganz passend. Ich muss Sie warnen, dass das Thema möglicherweise Nebenwirkungen hat. Vielleicht lässt sie dieser Vormittag mit nagenden Fragen zurück, mit mehr Fragen als Antworten, mit mehr Fragen als sie gekommen sind. Wir beschäftigen uns mit einer heißen Problematik, mit anderen Kulturen, mit Menschen, die zu uns kommen, die teilweise jetzt schon unser Stadtbild prägen, Menschen, die auffallen, weil sie ganz anders sind als wir. Hier in Aalen sind Sie an der Thematik noch viel näher dran, als in vielen anderen Orten in Baden-Württemberg. Wir sind hier nicht weit von Ellwangen, von einer Erstaufnahmelager in Baden-Württemberg, wo Flüchtlinge ankommen, die gerade erst nach Deutschland gekommen sind. Nicht die, die schon Jahre hier wohnen, sich angepasst haben. Oder die, die zumindest schon ein paar Monate hier sind. Sondern die, die ganz neu kommen, die gar keine Ahnung haben. Und wenn ich durch die Medien das erfahren habe, habe ich gemerkt, dass es diese Einrichtung auch immer wieder mit traurigen Berühmtheiten in die Medien eben gebracht hat. Mit Schlagzeilen, mit tätlichen Übergriffen, mit Überfüllung, mit Schwierigkeiten, mit kulturellen Problemen. Ja, sie sind also näher dran als viele andere. Das Zweite, was ich Ihnen sagen muss, ist, dass dieses Thema sehr viel komplexer ist, als dass wir das in einer Stunde hier heute behandeln könnten. Wir könnten Wochen reden und würden nicht zum Ende kommen. Es wird mit Sicherheit so sein, dass Sie nach diesem Vormittag nicht alles wissen, was man zu dem Thema sagen kann. Wenn Sie sagen, dann wird mir das zu unbequem, dann möchte ich es nicht, dann haben Sie jetzt noch die Möglichkeit aufzustehen und das gute Frühstück genossen zu haben und einfach heimzugehen. Wir verübeln Ihnen das nicht. Wenn Sie aber bereit sind, sich dem Thema zu stellen und sich die nächste Stunde mit mir gemeinsam durchzukämpfen, dann freue ich mich natürlich, wenn Sie hier bleiben. Genau. Kein Thema wurde in den letzten Monaten ausgiebiger behandelt als das Thema Flüchtlinge und andere Kulturen. In der Vorbereitung habe ich mir lange überlegt, wie ich das Thema aufgreife. Man kann das politisch betrachten, das geschieht häufig in den Medien. Man kann von einem soziologischen Standpunkt ausgehen oder auch möglicherweise von einem theologischen. Man kann die ganze Sache statistisch auswerten und wahrscheinlich gibt es noch ganz viele andere Herangehensweisen. Ich könnte mich einreihen in eine lange Reihe von Talkshow-Moderatoren, die irgendwelche Leute einladen und eine kontroverse Podiumsdiskussion hier machen. Ich habe mich auch dagegen entschieden. Ich möchte Sie stattdessen teilhaben lassen an ganz persönlichen Begegnungen mit Menschen anderer Kulturen. Begegnungen, die ich selber hatte, entweder mit Menschen, die hierher kamen, oder als ich der Ausländer war, in einer anderen Kultur. Und ganz besonders mit Frauen. Diese vielfältigen Erfahrungen über die Jahre haben mein Leben total geprägt und verändert, mein Weltbild erweitert, mir die Möglichkeit gegeben, reinzublicken in andere Kulturen und nicht nur meine deutsche Kultur 100% zu kennen, sondern ungefähr auch noch 30% vielleicht von einer anderen Kultur. Also ich habe ein Kulturverständnis, das vielleicht 130% oder 150% umfasst. Und das empfinde ich persönlich als eine große Bereicherung. Ich habe viel gelernt von Menschen aus anderen Kulturen und ich würde Ihnen diese Erfahrung auch gerne wünschen. Auch wenn das kein politischer Vortrag sein soll, muss ich kurz auf die politische Situation eingehen. Ganz ohne geht es nicht. Ich muss irgendwie einen Standpunkt beziehen, dass Sie wissen, wo ich stehe, wo ich herkomme und dann können wir weitermachen. Ich bin überzeugt, dass der Konflikt heute, besonders im Nahen Osten, schon lange kein Konflikt mehr ist, der nur den Nahen Osten berührt, sondern dass es ein ganz globaler Konflikt ist, der weltweite Auswirkungen hat. Sein Ursprung hat dieser Konflikt meines Erachtens auch nicht erst im arabischen Frühling von vor 5 Jahren, sondern geht schon viel weiter zurück. Eine Ursache meines Erachtens von diesem großen Aufgebot von IS in Syrien und im Irak liegt in der Militärintervention von Amerika im Irakkrieg 2003. Damals wurde der Irak derart destabilisiert, dass sich solche fundamentalistischen Gruppen wie der IS überhaupt erst herausbilden konnten. Der hat jetzt seine Jahre gebraucht, um sich zu entwickeln und zeigt sich jetzt in all seiner Brutalität. auch eigene Interessen von verschiedenen Ländern, Türkei, Russland, Saudi-Arabien, die Golfstaaten spielen da mit rein. Und dieser ganze Konflikt ist eben weit größer als nur der Nahe Osten. Waffenexporte, auch aus europäischen Ländern, Ländern, die daran verdienen, dass im Nahen Osten heute Krieg herrscht, und viele andere Aspekte haben zu der Situation heute beigetragen. Ich denke auch, und da spreche ich jetzt mit dem Herzen, das ganz für die Türkei schlägt und trotzdem auch mit dem kritischen Blick darauf, dass wir hier in Deutschland auch in einem Irrtum aufsitzen, wenn wir davon ausgehen, dass die Türkei für uns die Kohlen aus dem Feuer holt und uns die Flüchtlinge vom Hals halten kann. Ich glaube nicht, dass das funktioniert. Wir in Deutschland, in einem reichen Land mit guten Strukturen, wir sind mit ein bisschen mehr als 1 Million Flüchtlinge hoffnungslos überfordert. Die Türkei hat eine ganz andere Infrastruktur, hat mehr als 2,5 Millionen und ist dieser Geschichte schon gleich zweimal nicht gewachsen. Egal, wie viel Geld wir darüber schieben, die Türkei kann und will uns nicht davor bewahren, und die Türkei hat auch kein Interesse daran, Syrien zu helfen. Es scheint mir auch etwas ironisch, von dem Land Hilfe in der Flüchtlingsfrage zu erwarten, dessen Regierung selbst im Moment massiv militärisch gegen die kurdische Minderheit im Südosten vorgeht und sozusagen selber Flüchtlinge hervorbringt. Wer kann uns erwarten, dass uns dieses Land hilft, mit dieser Problematik fertig zu werden? Ich habe ja versprochen, dass es kein politischer Vortrag werden soll. Kurz gesagt, die Situation ist wesentlich komplexer, als sie auf den ersten Blick scheint. Ich kann mir auch vorstellen, dass hier im Raum ganz unterschiedliche Ansichten zu diesem Thema sind. Vielleicht gibt es Verfechter von Angela Merkels Asylpolitik und auf der anderen Seite Skeptiker. Menschen, die Flüchtlinge hier als Bereicherung erleben, und andere, die Angst davor haben und es als Bedrohung sehen. Wir alle nehmen wahrscheinlich Veränderungen wahr, die wir jetzt schon in unserem Stadtbild erleben. Leute, die auftauchen, die früher nicht da waren, die sich anders verhalten, die anders gekleidet sind, wo wir uns überlegen müssen, wie können wir mit ihnen umgehen. Es wäre naiv zu denken, dass es einfach ist. Diese Ansicht vertrete ich auch nicht. Ich freue mich über die Menschen, die da sind, und ich denke, wir haben eine Verantwortung, auch als Christen, diesen Menschen in christlicher Nächstenliebe zu begegnen. Das schließt für mich aber nicht aus, dass ich auf der anderen Seite meine Fragen an die momentane Asylpolitik haben kann. Das ist überhaupt kein Widerspruch. Die Begegnung von Mensch zu Mensch ist das eine und die politische Dimension ist das andere. Ich will nicht die Sache schönreden. Ich bin kein naiver Anhänger von dieser Willkommenskultur, die teilweise ganz skurril zelebriert wurde letzten Sommer, als so viele Flüchtlinge kamen. Und ich habe alles Verständnis dafür, dass die Entwicklungen einem Kopfzerbrechen und Sorgen bereiten. Die hitzigen Diskussionen innerhalb Europas über die Flüchtlingsthematik ist für mich auch und vor allem ein Hinweis darauf, wie die Situation in Europa ist, dass Europa nicht das starke Gefüge ist, das man sich oft so vorstellt. Auch die Auswüchse rechter Orientierung machen mich besorgt, natürlich. Auf der anderen Seite hege ich auch ein bisschen sogar den Verdacht, dass sich hier viele Menschen wie du und ich wiederfinden und sich vielleicht sogar verstanden fühlen, die sich von den großen Parteien nicht verstanden und nicht ernst genommen fühlen und den Eindruck haben, dass ihre Sorgen mit diesen Veränderungen und Bedenken, die man da hat, dass man sich da im Stich gelassen und nicht ernst genommen fühlt. Ich persönlich denke, dass es nicht eine einzige Partei oder einen Menschen gibt, der diese Komplexität dieser Thematik erfassen und auch angemessen und richtig damit umgehen kann. Was ist in dem Fall denn wirklich richtig? Was ist fair, auch ethisch und moralisch? Wir sind dieser Situation nicht gewachsen. Unser menschliches Bemühen reicht hier nicht. Wir sind alle zusammen mit unserer Weisheit meines Erachtens sprichwörtlich am Ende. Es zeigt mir schmerzhaft, dass wir in dieser Situation in besonderer Weise von Gott und von seinem Eingreifen abhängig sind, weil wir seine Weisheit dafür brauchen. In großen politischen Zusammenhängen und auch ganz im Kleinen. Jeder für sich persönlich. Hier hilft uns nur ein Gebet: Herr, hab Gnade mit dieser verrückten Welt. Sicher werden die Jahre 2015 und 2016 in die Geschichtsbücher eingehen als schreckliche Jahre. Als Jahre, die geprägt waren von Kriegen, von Flucht, von Vertreibung. Man redet von der größten Flüchtlingswelle seit dem Zweiten Weltkrieg im Moment. Und auf der anderen Seite relativiert sich das auch wieder ein bisschen, wenn wir sehen, dass Migrationsbewegungen und Völkerwanderung ja nicht erst ein Phänomen der Neuzeit sind, seit wir in einer mobilen und globalisierten Welt wohnen. Es gab ja von jeher Menschen oder Völker, die sich in Bewegung gesetzt haben, die von ihr Land verlassen haben, die irgendwo anders hingegangen sind. Das ist überhaupt nichts Neues. Wir sehen das schon in der ganzen Bibel. Durch die komplette Bibel hindurch gibt es unzählige Geschichten von Vertreibung, von Flucht, von Neuanfang, von dem Aufeinanderprallen von verschiedenen Kulturen und verschiedenen Religionen. Können Sie sich überlegen, was ist denn die erste Geschichte in der Bibel, wo es darum geht, dass irgendjemand von einem Platz zu einem anderen geht? Abraham? Ich kann nur noch an was anderes denken, noch ein bisschen früher. Adam und Eva, genau. Da liegt sogar das Wort Vertreibung drin. Vertreibung aus dem Paradies. Ich meine, das ist drastisch. Die sind da nicht freiwillig gegangen. Die mussten gehen. Und dann gehen wir weiter durch das ganze Alte Testament. Das Volk Israel war auf der Flucht. Im Psalm 137 steht, und wir saßen an den Wassern zu Babel und weinten, wenn wir an Zion dachten. Denn die uns gefangen hielten, hießen uns dort singen und in unserem Heulen fröhlich sein. Singt uns ein Lied von Zion. Wie können wir des Herrn Lied singen in einem fremden Land? Die saßen da, die waren vertrieben. Die wollten da nicht sein, wo sie waren. Das ist, war eine ganz reale Erfahrung, die heute auch viele Flüchtlinge hier haben. Ich rede mit Menschen aus Syrien, die sagen, danke, dass ihr uns aufgenommen habt, aber wir wollen nicht hier sein. Ich würde lieber heute als morgen zurück nach Syrien gehen. Wir gehen weiter, dann kommen wir zu Abraham, das hatten wir gerade schon. Mach dich auf und zieh aus deinem Vaterland. Das war sogar ein Auftrag Gottes an Abraham. Mit der Verheißung sogar, ich werde dich zu einem großen Volk machen. Nicht irgendwo, wo er in seinem sozialen Gefüge, wo er hingehört hat, sondern in dem fremden Land hat Gott ihm das zugesagt. Wir können uns vorstellen, da kommt jemand aus einem fremden Land und die Familie wächst und die ganze große Sippschaft macht sich da breit und wird zu einem großen Volk in einem fremden Land. Und dann schauen wir Josef an, versklavt, verkauft nach Ägypten, andere Kultur, andere Religion. Und ein paar Kapitel weiter, Josefs Brüder kommen nach Ägypten. Zwangsweise, die wollten das auch nicht unbedingt. Die kamen auch nicht, weil Krieg war, sondern weil eine Hungersnot war. Heute würde man sagen, das sind Wirtschaftsflüchtlinge. Oder das Buch Ruth erzählt uns von einer jüdischen Familie, die aus Juda ins benachbarte Moab gezogen sind. Und die Söhne der Familie, die haben dort sogar die Frauen geheiratet. Das war auch nicht nur eine kurze Urlaubsreise, die haben sich dort niedergelassen. Es gibt noch andere zahlreiche Geschichten aus der Bibel zu erzählen. Ich möchte nur noch auf eine näher eingehen, die mir hilft, die Überleitung zu finden zu unserem Hauptthema, auch zu den Frauen unter diesen Flüchtlingen. Eine Fluchtgeschichte, die mir erst kürzlich in besonderer Weise nochmal ganz neu deutlich wurde. Im Januar war ich mit drei Freunden in Istanbul, meiner alten Heimat, wo ich ein paar Jahre gewohnt habe. Und diese Freunde waren alle das erste Mal dabei und dann guckt man so die klassischen Touristensachen an, die ich nicht mehr angucken würde. Und wir kamen in der Haupteinkaufsstraße an einer großen katholischen Kirche vorbei. Es gibt viele Moscheen, aber wenig Kirchen in der Türkei. Aber das ist eine ganz große, bekannte Kirche und die hat so einen großen Innenhof. Und meine Freunde haben gesagt, ach, lass uns doch kurz einen Blick reinwerfen, wenn wir schon da sind. Und dann kam man in diesen Innenhof und es war kurz nach Weihnachten. Und die hatten in diesem Innenhof eine Krippe aufgebaut. Es war so eine richtig große Holzhütte, so Originalgröße, wie so ein Stall wahrscheinlich ausgesehen hat. Und so wie wir das auch kennen, Maria und Josef und eine Krippe mit Stroh drin und das Jesuskind da drin. Und ich habe kurz hingeguckt und dachte, hä, das sieht ja seltsam aus. Und dann habe ich dem einen zweiten Blick geschenkt und dann habe ich gesehen, was mir komisch vorkam. An der Seitenwand von diesem Holzstall lehnte ein Plastikschlauchboot. Maria und Josef hatten Schwimmwesten an. Und das Jesuskind in der Krippe, da lagen Kinderkleider daneben. Hosen und Sommerkleidchen, kleine Kinderschuhe, Jeanshosen. Originalkleider von syrischen Kindern, die auf der Flucht übers Mittelmeer von der Türkei nach Griechenland ertrunken sind. Die Leichen, die angeschwemmt wurden am Strand wieder in der Türkei. Ja, das ist einen richtigen Stich versetzt, diese Situation. Natürlich habe ich oft darüber nachgedacht, wie war das, als Maria und Josef flüchten mussten mit dem kleinen Jesuskind. Aber diesen realen Bezug zu Flucht heute ist mir nochmal ganz anders zu Herzen gegangen. Und selbst jetzt, wenn ich darüber rede, hätte ich ein Bild mitbringen sollen. Es hat mich sehr berührt, diese Situation. Und da habe ich das erste Mal darüber nachgedacht oder konnte mich mehr auch in die Situation von der Maria reinversetzen. Wie war denn das, als sie damals flüchten musste? Mit Jesus als einem Kleinkind auf dem Arm in der Nacht- und Nebelaktion, verfolgt von Herodes und seinen Anhängern, immer in der Unsicherheit, kommen wir heil über die Grenzen, bis wir im sicheren Ägypten sind. Das war eine ähnliche Situation wie viele Leute heute, die auf der Flucht sind. Und auch dieser Gedanke, wie ging es der Maria damit? Was hat es bei ihr ausgelöst? Das war für mich ein Ansatzpunkt, darüber nachzudenken, wie geht es den Flüchtlingsfrauen heute? Ich habe eine pakistanische Freundin, die auch geflüchtet ist aus Pakistan mit ihren zwei Kindern, ganz allein, die hier angekommen ist, ohne Mann. Der konnte aus verschiedenen Gründen nicht mit und ist dann später nachgekommen. Und die war 3 Monate allein unterwegs. Und also, sie konnte recht gut Englisch, von daher war das einfach. Als ich auf sie zugegangen bin, habe ich gesagt, Saba, was brauchst du jetzt, wenn du in Deutschland bist? Was ist für dich das Wichtigste, um hier Fuß zu fassen? Sie hat gesagt, weißt du, Birgit, materielle Hilfe ist wichtig, aber das Wichtigste, was ich brauche, ist ein Gegenüber. Jemand, der mir begegnet, von Mensch zu Mensch, jemand, der Zeit hat für mich, der mir zuhört. Ich war 3 Monate unterwegs, ich war für das Wohl meiner Kinder verantwortlich, ich wusste jeden Morgen nicht, wo ich am Abend meine Kinder zum Schlafen hinlege. Ich bin einfach froh, wenn jemand da ist, der Zeit mit mir verbringt, der mich ansieht, der sieht, wie es mir geht, einfach eine Freundin. Das ist viel wichtiger als alle materielle Hilfe. Da würde ich gern anknüpfen, dass gerade die Frauen, die aus dem Nahen Osten oder aus vielen islamischen Kulturen kommen, die sind es gewohnt, dass man viel Zeit miteinander verbringt. Weil ich selber in der Türkei gelebt habe und auch erlebt habe, dass sich das Leben dort auf der Straße abspielt und dass man in Gemeinschaft lebt, dass man sich trifft, dass man viel Zeit zusammen verbringt, kann ich mir vorstellen, dass es den Frauen hier in Deutschland nicht gut gehen kann. Wir leben sehr individualistisch, sehr abgeschlossen. Besonders jetzt, wo es kalt ist draußen. Wir fahren morgens mit dem Auto aus der Garage und fahren abends wieder rein. Selbst unsere Nachbarn, die wir im Sommer vielleicht über den Gartenzaun grüßen, kann sein, die sehen wir wochenlang überhaupt nicht. Was bedeutet das für diese Frauen hier in Deutschland? Die leben allein. Kulturell sind sie auch nicht so sehr in der Wahrnehmung nach außen sichtbar und sitzen oft zu Hause. Vielleicht noch unter ihresgleichen. Aber ich finde es bedrückend zu hören von Frauen, die auch schon lange da sind, zu sagen, ich wohne seit 20 Jahren in Deutschland, ich war noch nie in einem deutschen Haushalt, es hat mich noch nie jemand eingeladen. Oder ich habe keinen engeren Kontakt. Wie viel mehr die Frauen, die traumatische und dramatische Fluchtgeschichten hinter sich haben, die oft auch räumlich in schwierigen Umständen jetzt leben, die allein sind, die auf sich gestellt sind, wo diese Gemeinschaft nicht da ist. Ich habe das selber erlebt, in der Zeit, als ich in der Türkei war, wie die Gemeinschaft von Frauen ganz eng ist. Über kulturelle, religiöse, sprachliche Grenzen hinweg. Eine kleine, eigentlich nette Begebenheit, als ich ein paar Wochen in der Türkei war, hatte ich meine erste Fahrt mit dem Langstreckenbus in die Osttürkei. 15 Stunden über Nacht. Ich konnte kaum ein Wort Türkisch und war schon ein bisschen aufgeregt. Ich bin in diesen Bus eingestiegen, habe mir meinen Platz gesucht und der Bus ist noch nicht mal losgefahren in Istanbul. Da hat mir schon die erste Frau vom Sitz hinter mir ein Sandwich über die Sitzlehne gereicht. Wir sind gerade aus dem Busbahnhof raus, da kam von rechts der erste Tee und von vorne ein Stück süßer Kuchen und so ging das weiter in einer Tour. Die haben mich bestens versorgt auf dieser Fahrt. Und dann waren wir eine Weile unterwegs, dann sind die Frauen aufgestanden, kamen zu mir her, haben mich neugierig beäugt, die Ausländerin, die kein Türkisch kann, haben angefangen mit Händen und Füßen mit mir zu reden. Wo kommst du her? Was machst du hier? Wo gehst du hin? Warum kannst du kein Türkisch? Und überhaupt, warum bist du nicht verheiratet? Und so weiter und so weiter. All diese Fragen. Am Anfang fand ich das sehr befremdlich, dass solche Fragen stellt man nicht in unserer Kultur. Als wir dann die erste Pause hatten nach 3 Stunden und der Fahrer einen Rastplatz angefahren hat, war ich fast dankbar, dankbar, dass ich dem ein bisschen entgehen konnte. Ja, Pustekuchen. Ich bin ausgestiegen aus dem Bus, da hatte mich schon links und rechts eine der Frauen untergehakt und mich bis vors Klo geschleift. Dann standen sie vor der Klotüre links und rechts wie die Wachsoldaten, haben gewartet, bis ich fertig bin, raus, untergehakt und ins Café. Dann haben sie mir dort einen Café gezahlt und dann ging es zurück in den Bus und sie haben sichergestellt, dass ich pünktlich wieder auf dem richtigen Platz sitze, bevor die Fahrt weitergeht. Wie gesagt, am Anfang war diese Begebenheit etwas befremdlich, aber später habe ich da drin was Schönes gefunden, was Warmes, was Liebevolles, was Geborgenes. Ich war mir sicher, egal was auf dieser Fahrt passieren wird, diese Frauen würden mich mit Klauen und Zähnen verteidigen, dass mir nichts passieren würde. Ich habe mich aufgehoben gefühlt und sicher gewusst in dieser Gemeinschaft von Frauen. Ich konnte denen nichts bieten, weder sprachlich noch finanziell noch sonst irgendwas. Da war auch gar keine Erwartung. Es war einfach eine Selbstverständlichkeit, dass Frauen unter sich, dass man da eine Einheit ist, ganz egal aus welcher Kultur und welcher Religion man kommt. Das habe ich als was ganz Tolles und Wunderbares erlebt unter Frauen in diesen Ländern. Und ich würde mir wünschen, dass die Frauen dieses Gefühl von Heimat, von Verbundenheit, von Zugehörigkeit auch erleben, wenn sie hier mit uns deutschen Frauen zu tun haben. Frauen und insbesondere Mütter weltweit, die haben alle die gleichen Wünsche und Bedürfnisse und Anliegen. Es äußert sich vielleicht manchmal anders. Ich habe gemerkt, wenn ich mit Frauen zu tun habe oder mit Müttern, wenn die merken, dass ich um das Wohl ihrer Kinder besorgt bin, das öffnet mir die Tür zu den Herzen dieser Frauen. Da braucht es auch keine Sprache dafür. Alle Frauen, alle Mütter weltweit wollen, dass es ihren Kindern gut geht. Alle haben das Anliegen, dass ihre Kinder zu brauchbaren Gliedern ihrer Gesellschaft heranwachsen. Vielleicht sieht die Gesellschaft dort anders aus wie bei uns und auch der Weg dahin kann anders sein, aber dieses Anliegen ist das gleiche. Wir würden uns für unsere Kinder wahrscheinlich wünschen, dass sie eine gute Schulbildung haben, dass sie beruflich erfolgreich werden, vielleicht erfolgreicher als die Eltern sogar. Da können ja manche Eltern auch sehr ambitioniert sein mit ihren Ideen und Vorsätzen, dass sie materiell gut über die Runden kommen. Genau das Gleiche wünschen sich die Frauen auch, egal ob aus dem Irak, aus Syrien oder aus Afghanistan. Wir schicken unsere Kinder auf gute Schulen. Dort kann die Überlebensstrategie, was ein brauchbares Glied der Gesellschaft ist, vielleicht ganz anders aussehen. Da hilft vielleicht Schulbildung gar nichts, weil dieses arme Kind gar nicht die Chance hat, irgendwo anders hinzugehen. Da kann eine Überlebensstrategie oder ein guter Wunsch der Eltern vielleicht sein, dass das Kind möglichst früh lernt, die Schafe zu hüten oder die Ziegen zu züchten. Bei uns werden Kinder erzogen, dass sie freiheitlich denken, dass sie auch kritisch denken, dass sie Dinge hinterfragen können. In Afghanistan kann es sein, das ist gar nicht gewünscht. Das mag der Staat nicht. Dann werden Kinder eher dazu angehalten, ihre Meinung nicht zu sagen und vielleicht lieber zu kuschen oder Dinge nur zu denken. Wenn wir das mitkriegen, dann denken wir, wie gehen die Eltern mit ihren Kindern um, was machen die? Wenn wir aber überlegen, wo die herkommen, merken wir, dass es vielleicht ganz sinnvoll ist in dieser Kultur, in dieser Herkunftskultur, wo sie herkommen. Das ist so eine Sache mit Kultur. Es gibt einen bekannten Ethnologen, der hat einen ganz treffenden, kurzen, prägnanten Satz gesagt und damit Kultur erklärt. Der hat gesagt, Kultur ist eine Strategie zur Daseinsbewältigung. Und das kann eben in Kulturen ganz unterschiedlich aussehen. Meine Strategie, mein Leben hier in Deutschland zu bewältigen, ist ganz anders wie in einem anderen Land. Und so sieht auch die Erziehung aus. Eine weitere Beschreibung von Kultur ist das Modell von dem Eisberg. Sie können sich einen Eisberg vorstellen, die Spitze ragt aus dem Wasser und das sind die Sachen, die man sieht. Aber der Eisberg hat ein dickes Fundament unter Wasser, das kein Mensch sieht. Das ist da, wo Schiffe dagegen fahren dann. Und so ähnlich ist es mit der Kultur auch. Das, was man oben sieht, das sind oft die Verhaltensweisen. Die Tatsache, dass ich weiß, um höflich zu sein, muss ich jemandem guten Tag sagen und die Hand schütteln, zumindest bei uns. Die Kleidung, wie wir uns kleiden, das Essen, Kunst, Umgangsformen, Rechts- und Steuersysteme, Organisationsstrukturen, das ist in unserer Kultur festgelegt und das ist das, was offensichtlich ist. Und dann gibt es aber in der Kultur Sachen, die unter der Wasserlinie liegen, die man nicht sieht. Das Obere sind nur die Auswirkungen. Unten liegen Weltbilder und Vorurteile, Motivationsfaktoren, Annahmen über richtige Kommunikation, richtiges Sozialverhalten, richtige Arbeitsweisen. Und daraus ergeben sich die Verhaltensweisen, die man oben sieht. Manchmal erwarten wir von Leuten, wenn sie zu uns kommen, dass sie sich anpassen, dass sie so werden wie wir. Das kann man zu einem Stück weit lernen, aber es ist sehr schwierig, diese Sachen, die uns tief eingeprägt sind, seit unserer Kindheit, unsere kulturellen Wurzeln, die können wir nicht aufgeben oder nicht so ohne weiteres. Man kann was dazulernen, so wie ich das vorhin erklärt habe. Ich kann zu meinen 100% deutsch sein oder schwäbisch sein, kann ich noch andere kulturelle Sachen dazulernen, aber es ist sehr schwierig, Kultur zu verlernen. Natürlich können wir auch erwarten, wenn Menschen zu uns kommen, dass sie sich kulturell anpassen, dass sie Verhaltensweisen lernen, um ein reibungsloses oder gedeihliches Miteinander zu gewährleisten. Aber sie werden immer ihre Kultur mittragen, ihre Werte, ihr Wertesystem, das ganz tief verankert ist. Und deswegen ist auch kein Wunder, dass es immer wieder zu kulturellen Zusammenstößen kommt. Wir können Leuten helfen, insbesondere Frauen, wenn wir anfangen, Dinge mit ihrer kulturellen Brille zu sehen. Wenn wir nachfragen, wo kommt ihr her? Warum ist es bei euch so, dass Frauen mehr zu Hause sind und Männer mehr das Leben im öffentlichen Raum oder draußen gestalten? Warum ist es so, dass Frauen nicht in die Moschee gehen und Männer eher? Warum ist es so, dass Mädchen vielleicht keine so hohe Schulbildung genießen? All diese Dinge, da fällen wir ganz schnell unser Urteil drüber und sagen, das ist nicht richtig, das muss man anders machen. Und ich sage damit nicht, dass in diesen Ländern alles perfekt läuft. Ich sehe auch kritische Dinge, wo ich denke, da würde ich diesen Ländern oder Kulturen auch wünschen, dass sie manche Dinge überwinden oder anders gestalten können. Aber viele Kulturen funktionieren in ihren kulturellen Rahmen sehr wohl. Nur wenn wir es aus unserer Perspektive angucken, dann passt es nicht für uns. Eine andere Erfahrung habe ich bei vielen Begegnungen mit Frauen aus aller Welt gemacht. Es gibt viel mehr, was uns verbindet, als das, was uns trennt. Jetzt, Moment, kleinen Moment, jetzt habe ich einen Faden verloren. Genau. Eine Sache, die oft auch ist, wenn wir uns mit Leuten treffen hier in Europa, dann ist es oft sehr zweckgebunden. Es muss immer einen Zweck geben. Wir treffen uns mit Freundinnen zum gemeinsamen Einkaufen, um etwas gemeinsam zu besprechen oder gemeinsam zu putzen oder was weiß ich was. Manchmal, ja, treffen wir uns auch nur, um Kaffee zu trinken. Aber wenn wir Kaffee trinken, dann haben wir doch zumindest den Anspruch, dass das Gespräch, das wir nebenher führen, einigermaßen qualitativ hochwertig und anspruchsvoll ist. Einfach nur da zu sitzen und, wie wir in Deutschland sagen würden, Zeit totzuschlagen, das ist nicht unsere Sache hier. Oder geht es nur mir so? Wir sind eigentlich ein recht geschäftiges Völkchen, habe ich den Eindruck, und Zeit totschlagen ist nicht so unsere große Stärke. Als ich in diesem syrischen Flüchtlingslager war, hat mich eine Frau eingeladen in ihr schäbiges, heruntergekommenes, selber zusammengezimmertes Zelt. Wir hatten keine Möglichkeit, uns zu verständigen. Sie sprach ein paar Worte Englisch und meine paar Brocken Arabisch haben nicht ausgereicht, um ein sinnvolles Gespräch zu führen. Wir haben mit den Kindern gespielt, die auf dem Boden rumgekrabbelt sind. Wir haben Tee getrunken. Sie hat mir ein paar Bilder gezeigt. Ich war 3 Stunden dort. Und dann bin ich aufgestanden und wollte mich verabschieden. Und dann sagt die Mayasa oder kommuniziert mir, völlig enttäuscht, willst du jetzt schon gehen? Und ich habe mich gefragt, was soll ich denn noch machen? Jetzt bin ich 3 Stunden hier gesessen. Das ist für meine Begriffe schon sehr lang gewesen. Und da habe ich wieder zum wiederholten Mal gemerkt, für diese Frauen ist es wichtig, Zeit miteinander zu verbringen. Es geht nicht unbedingt darum, mit was ich die Zeit fülle, sondern dass man Zeit miteinander hat. Dass man nicht allein ist. Alleinsein ist unüblich in diesen Kulturen. Und da kommen wir zurück zu dem, was ich vorher gesagt habe. Wie ist es für diese Frauen, wenn sie hier wochenlang überhaupt niemanden sehen? Auch wenn Beerdigungen in diesen Ländern sind, da gibt es eine 40-tägige Trauerzeit, da sitzt man einfach miteinander. Da wird oft nicht viel geredet, aber man ist einfach beieinander. Und das fällt uns vielleicht schwer und wir scharren mit den Hufen und möchten aufspringen und wieder was machen, was schaffen. Aber vielleicht müssen wir einfach lernen, diesen Frauen auch auf ihre Weise zu begegnen und Zeit mit ihnen zu verbringen. Auch wenn man nicht miteinander reden kann, ist es für diese Frauen bei weitem nicht so peinlich oder unangenehm wie für uns, wenn da mal eine Stille entsteht, wenn man mal nichts miteinander redet. Vielleicht läuft auch der Fernseher nebenher, dann ist man auch ein bisschen abgelenkt. Es ist kein Problem und für die Frauen ist es nicht unangenehm. Das empfinden vor allem wir so. Wir sind manchmal auch verunsichert. Können wir einfach auf Menschen anderer Kulturen zugehen, die vielleicht hier bei uns leben? Wir wissen ja nicht, was die essen. Neulich fragte mich eine Frau und sagte, ich würde gern die syrische Nachbarin einladen, aber isst die den deutschen Apfelkuchen? Probieren Sie es aus? Ich weiß es nicht, wahrscheinlich schon. Natürlich gibt es bestimmte Verhaltensmaßregeln, wo man vorsichtig sein kann, mit Schweinefleisch und so weiter im muslimischen Kontext. Aber meistens ist es nicht so schwierig, wie man sich es denn vorstellt. Vielleicht haben Sie das auch schon versucht und die Erfahrung gemacht, dass diese Frauen sich geziert haben und gesagt haben, kommen Sie doch lieber zu mir. Schön, dann lassen Sie sich einladen, dann gehen Sie doch. Das hat auch einen kulturellen Hintergrund, wo ich denke, es hilft, wenn wir verstehen, wie diese Kulturen ticken. Ich habe einen ganz pragmatischen Ansatz. Wenn meine Freundin mich einlädt, meine deutsche Freundin, und sagt, komm, dann komme ich gern. Und im Hinterkopf denke ich, gut, dann hat sie die Arbeit, dann muss sie den Kuchen backen, sie die Spülmaschine einräumen und ich bin fein heraus. In diesen anderen Kulturen funktioniert es anders. Eingeladen zu werden ist schön, aber Gäste zu empfangen ist die viel, viel größere Ehre. Wenn Sie gehen und Frauen aus diesem Kulturkreis besuchen, dann erweisen Sie diesen Frauen Ehre und geben ihnen Wert und Würde. Und als ich das verstanden habe, habe ich auch verstanden, warum die oft sagen, nein, nein, komm du lieber zu mir. Die empfinden das nicht als Belastung. Sie werden kommen und es wird alles aufgetischt werden und sie werden sich wohlfühlen und den besten Gastgeber haben, den sie sich vorstellen können. Deswegen kann ich Sie nur ermutigen, gehen Sie auf Frauen zu, versuchen Sie jemanden einzuladen, aber steigen Sie drauf ein, wenn Sie eingeladen werden. Das Prinzip der Gastfreundschaft funktioniert dort einfach anders. Auch, dass man spontan bei Leuten vorbeikommt, ist so eine Sache. In Deutschland macht man einen Termin aus und sagt, wir treffen uns am 24. März mittags um 3, um 5 habe ich aber schon den nächsten Termin. Das funktioniert in diesen Kulturen auch nicht so. Ich fand es in der Türkei manchmal anstrengend, weil ich nie ganz genau wusste, wann klingelt es an meiner Tür, wer kommt, wie viele Leute kommen und habe ich genug zu essen zu Hause. Heute würde ich mir manchmal wünschen, dass einfach einer spontan klingelt, ohne sich anzukündigen und zu sagen, hallo, hier bin ich. Und ich kann Sie ermutigen, wenn Sie Leute aus diesem Kulturkreis kennen, in der Nachbarschaft, vielleicht sogar in einem Flüchtlingsaufnahmelager, das hier irgendwo in der Nähe ist, gehen Sie vorbei, haben Sie den Mut, klopfen Sie einfach. Denken Sie nicht, dass Sie ungelegen kommen. In aller Regel werden Sie sich wundern, wie herzlich Sie aufgenommen werden, wie schnell Sie bei Leuten im Wohnzimmer sitzen. Immer wieder erreicht mich auch die Frage, wie wir mit Flüchtlingen umgehen, besonders wenn es Muslime sind. Auch damit habe ich meine Erfahrungen gemacht. Es ist auch hier nicht so schwierig, wie man denkt. Manchmal braucht es nur den ersten Schritt. Ganz besonders im Umgang mit Frauen spielt die Religion gar keine so ganz große Rolle. Viele muslimische Frauen beten, wenn sie beten, zu Hause und nicht in der Moschee. Viele haben sicher den Koran noch überhaupt nicht gelesen. Und auf der anderen Seite sind gerade ganz besonders Frauen oft sehr empfänglich für Spirituelles, für geistliche Angelegenheiten oder Dinge. Ich habe eine Theorie, wo das herkommt, warum das so ist. Habe ich im Ausland wie auch hier erlebt und ich denke, dass man das so behaupten kann, dass das der Fall ist. In den Kulturen ist es oft so, dass die Männer nach außen das gesellschaftliche Bild prägen. Die Frauen haben aber oft daheim die Hosen an. Da tragen die Verantwortung. Das werden Sie auch erleben manchmal, wenn Sie Leute kennenlernen, dass sie daheim ihre Männer ganz schön rumkommandieren können, während sie in der Öffentlichkeit es niemals machen würden. Im Türkischen gibt es ein Sprichwort, das das sehr gut zum Ausdruck bringt. Die Männer gehen häufig dort in so ein Teehaus, wo sie sitzen und Tee trinken und Spiele machen. Und da gibt es die Redewendung, das Teehaus ist das Wohnzimmer der Männer und das Wohnzimmer ist das Teehaus der Frauen. Heißt, zu Hause haben die Frauen das Sagen und die Männer müssen unter Umständen gehen. Und im Teehaus, da sitzen die Männer und haben es gemütlich miteinander. Und weil die Frauen zu Hause die Verantwortung tragen, haben sie auch die Verantwortung für das Wohl der Familie, für gesundheitliche Belange und ganz oft liegt ja auch eine große Last auf diesen Frauen. Wenn die Kinder krank sind, sind die Frauen verantwortlich. Auch wenn Frauen keine Kinder kriegen können, Unfruchtbarkeit oder so, das wird häufig den Frauen als Problem in die Schuhe geschoben, auch von den Männern. Das ist ganz besonders in einer Kultur, wo Kinder wichtig sind und wo viele Kinder zu haben, das Ansehen und die Ehre auch in der Öffentlichkeit steigert, ist es unglaublich schwierig für solche Frauen zu überleben. Und gerade Frauen, die unter Not sind, die unter Druck sind, die für die familiäre Verantwortung irgendwo dem nicht gerecht werden können, die sind sehr oft offen eben für spirituelle Dinge. Oft hängen die sich dann an irgendwelche okkulten Praktiken. Ich habe allen möglichen Hokuspokus in der islamischen Welt erlebt. Das fällt dann unter Volksislam. Das hat überhaupt nichts mit dem orthodoxen Islam zu tun, den viele Frauen oft überhaupt nicht kennen. Und diese Frauen, die haben einen ganz pragmatischen Ansatz. Die sagen, ich nehme das, was hilft, egal was es ist und auch fast egal aus welcher Religion. Und wenn Jesus mir helfen kann, gut, dann nehme ich den auch noch mit. Und ich habe das oft als eine Möglichkeit erlebt, mit Frauen ins Gespräch zu kommen, über den christlichen Glauben. Nicht indem ich gesagt habe, du musst die Bibel lesen und da steht das drin und der Koran ist hier falsch, sondern oft indem ich erzählt habe, wie ich Jesus erlebt habe. Dass Jesus der ist, der helfen kann. Dass Jesus der ist, der ganz konkret in mein Leben reinspricht und in meinem Leben Veränderung bringt. Und das sind diese Frauen sehr, sehr offen dafür. Und auch immer, wenn ich für Frauen gebetet habe, die haben das oft sehr dankend angenommen. Dass sich manches gute Gespräch ergeben und manche gute Begegnung. Und auch da kann ich sie nur ermutigen, sind sie nicht schüchtern. Über Religion zu reden, ist in diesen ganzen Kulturen viel gesellschaftsfähiger als bei uns. Also bei uns redet man nicht über das Gehalt und nicht darüber, was man wählt und am besten auch nicht über Religion. Das sind so intime, persönliche Themen. Das ist in diesen Ländern ganz anders. Gehen Sie auf die Frauen zu. Fragen Sie sie, wie beten sie? Gehen Sie in die Moschee? Lesen Sie im Koran? Das sind alles Fragen, die man stellen darf. Und erzählen Sie von Ihren Erlebnissen. Dann stellt sich als letztes noch die Frage, bin ich noch im Zeitrahmen? Jawohl. Wie ist es in diesen Kulturen, der Umgang mit Männern und Frauen? Das ist ja oft problematisch. Dann hören wir wieder so Sachen, die können sich hier nicht bei uns anpassen. Die Männer schütteln den Frauen nicht die Hand und so weiter. Auch da ist es wichtig, versuchen wir mal mit ihrer kulturellen Brille zu sehen. Der offene Umgang zwischen den Geschlechtern ist tatsächlich in vielen dieser Länder nicht so üblich wie bei uns. Auch diese platonischen Freundschaften zwischen Jungs und Mädels, ganz unverbindlich, gibt es in diesen Ländern häufig überhaupt nicht. Man mag denken, das hat nur mit Unterdrückung der Frauen zu tun. Vielmehr ist es aber in vielen Fällen ein Verständnis der Ehre, das uns ganz fremd ist. Männer sind für die Ehre der Familie und auch das Ansehen nach außen verantwortlich in der Gesellschaft. Drum drehen sich viel mehr selber im gesellschaftlichen Leben auf und präsentieren ihre Familie auch oder repräsentieren ihre Familie. Auf uns wirkt es oft befremdlich, wenn Frauen so in den Hintergrund treten. Oft ist es aber, wenn ein muslimischer Mann mir nicht die Hand gibt, nicht, dass der mich verachtet, sondern dass er einfach auch nicht wünschen würde, dass ein deutscher Mann seiner Frau die Hand gibt. Das hat was mit dieser Distanz der Geschlechter einfach zu tun. Ich bin auch der Überzeugung, dass diese Menschen lernen müssen, dass es bei uns anders ist. Was ich vorhin sagte mit der Kultur, Verhaltensweisen, der obere Teil des Eisbergs. Sicher kann ich nicht erwarten, dass die jahrelang hier leben können und sich in keiner Weise anpassen und nur wir die sind, die einen Schritt auf sie zugehen. Aber ich bin zutiefst überzeugt davon, wenn wir ihre kulturellen Regeln ein bisschen kennen, ein bisschen respektieren, dass wir es ihnen sehr viel mehr erleichtern können, hier reinzukommen und sich dann auch anzupassen. Für viele Frauen ist vor allem am Anfang der sicherste Rahmen sowieso ihr eigenes Zuhause. Und deswegen würde ich Sie nochmal ermutigen, haben Sie den Mut, gehen Sie bei Ihren Nachbarn vorbei, bringen Sie einen Teller mit Kuchen und versuchen Sie ins Gespräch zu kommen. Respektieren Sie die Kultur und dann werden Sie sich ganz schnell das Vertrauen der Frauen und auch der Männer erwerben, wenn Sie die andere Familie sieht, dass sie sich anpassen und dass sie versuchen, ihnen auch entgegenzukommen. Hemmschwellen lassen sich nicht einfach abbauen, auf beiden Seiten nicht. Das braucht Zeit und es braucht ein Verständnis. Vielleicht haben wir vielen Flüchtlingen heute was voraus. Wir sitzen hier, wir setzen uns mit der Sache auseinander, wir lesen Bücher über andere Kulturen, wir haben ein sehr reflektiertes Verständnis oft. Ich habe gemerkt, als ich in die Türkei gegangen bin, da wollte ich dorthin. Ich habe mich gut vorbereitet. Ich habe Kurse belegt über interkulturelle Kommunikation und ich weiß nicht was. Und trotzdem gab es ganz viele Sachen in der Kultur, die mir am Anfang schwer gefallen sind, wo ich Mühe damit hatte. Wie viel mehr diese Leute, die kommen, oft nicht freiwillig, geflüchtet, mit wenig Schulbildung, die noch keine andere Kultur erlebt haben, die nicht diesen Vergleich haben, die keine Chance hatten, warum auch immer, sich da damit auseinanderzusetzen. Vielleicht kann man da ein bisschen Gnade und Barmherzigkeit manchmal auch walten lassen, dass sie manches nicht verstehen können und dass es auch nicht damit getan ist, dass man ihnen einfach dann mal sagt, wie man das hier macht bei uns, sondern dass es vielleicht ein längerer Prozess ist, der Geduld braucht auf beiden Seiten, aber dass wir ihnen helfen können, wenn wir ihnen einfach entgegenkommen. Das braucht Wille und Verständnis fürs Miteinander und beide Seiten müssen aufeinander zugehen. Aber vielleicht können Sie den ersten Schritt tun. Vielleicht einen ganz kleinen. Das nächste Mal denken Sie vielleicht dran, wenn Sie eine Frau sehen mit einem Kopftuch aus einer anderen Kultur, dass Sie den Mut zusammennehmen, auf sie zuzugehen oder ihr vielleicht zumindest ein Lächeln zu schenken. Das kann der erste Schritt sein. Sie ist auch eine von uns. Genau. Ich hoffe, dass es Ihnen vielleicht ein bisschen Anregung gegeben hat. Ich würde gern, auch wenn das vielleicht unüblich ist, noch kurz die Möglichkeit geben, Fragen zu stellen. Wir können jetzt nicht ins Detail gehen. Ich bin nachher gerne auch noch da. Aber wenn es jetzt eine brennende Frage gibt, die vielleicht auch noch mehr interessiert, bin ich gern bereit, es auch hier noch zu sagen. Vielen Dank. Genau, ich wiederhole es. Die Dame sagte, sie hat mehrere türkische Arbeitskolleginnen. Wie kann man sich mit denen denn über den Glauben unterhalten? Ich denke ähnlich, wie ich das vorher gesagt habe. Also erzählen Sie von sich. Sagen Sie am Montag, erzählen Sie, ich weiß nicht, ob Sie miteinander reden, was Sie am Wochenende gemacht haben, erzählen Sie, dass Sie im Gottesdienst waren. Und dann geht es oft ruckzuck, dann können Sie nachfragen. Wie gesagt, keine Scheu, keine Hemmungen, über diese Themen zu reden. Also, auf einer türkischen Hochzeit waren Sie auch schon, das ist ein wunderbarer Einstieg. Aber da kann man einfach ganz unbefangen fragen, sagen, Sie wohnen hier, gehen Sie hier in eine Moschee oder beten Sie zu Hause? Dann werden Sie ganz schnell ins Gespräch kommen. Also keine Hemmungen. Genau, also Dame meinte, sie hätte nie schlechte Erfahrungen gemacht, sondern die Türken als sehr herzlich und freundlich erlebt. Natürlich gibt es grundsätzliche Differenzen in Kultur und vor allem in Religion, wo ich natürlich nicht mit allem übereinstimme. Ich will das jetzt hier nicht alles glattbügeln und die Unterschiede wegreden. Aber ich denke, dass wir von vielen dieser Kulturen lernen können, gerade in Sachen Gastfreundschaft und in Sachen Familiensinn. Da können wir uns eine Scheibe abschneiden, davon bin ich überzeugt.
Herzlich bei dir, Birgit.
Gerne. Bitte.
Vielen Dank. Nur ein ganz kleines Büchle, das
Vielen
unsere
Dank.
Mitarbeiterinnen geschrieben haben.
Dankeschön.
Und ich denke, ich spreche in Ihrem Sinn, wenn ich sagen kann, dass unsere Referentin uns die Angst genommen hat vor diesem Fremden und vor diesen Fremden und uns Mut macht, uns mal drauf einzulassen. Denn wir als Kinder Gottes haben ja innerlich die Gewissheit, dass wir geliebt sind.